Wir freuen uns auch sehr, hier sein zu dürfen. Es war ja diesmal auch kein so langer Zeitraum dazwischen wie sonst. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, aber ich bin seit Januar wieder Teilzeitstudentin. Das nicht einfach nur irgendwo, sondern in den USA an einer Uni im Fernstudium und ich promoviere gerade. Das ist sehr spannend. Und im Rahmen meiner Promotionsarbeit habe ich ein praktisches Projekt durchführen in unserer Gemeinde. Und ich habe mich mit einem Thema beschäftigt, wo ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu unserer Gemeinde, mit dem Heiligen Geist, mit dem Schwerpunkt auf den Geistesgaben. Und während ich da so meine Gliederung geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass man dazu neigt, so die Gaben so zu betonen. Und dabei vergisst, dass es für jede Gabe auch Charakter braucht. Denn ohne Charakter kann man mit seiner Begabung auch manchmal ganz schön biestig werden und andere Leute durchaus auch in die Ecke treiben. Und so bin ich auf einen Text gestoßen, der recht bekannt ist aus dem Galaterbrief, über die Früchte des Geistes. Und ich habe gedacht, diese werden doch häufig vernachlässigt, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und ich möchte heute Morgen mit euch zwei Verse anschauen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, 22 und 23. Und lasst euch bitte nicht von der Übersetzung irritieren. Ich habe mal an meinen Griechischkenntnissen gekramt und selber versucht, es zu übersetzen. Deswegen lasst euch nicht irritieren, wenn es nicht so vertraut Luther klingt, sondern etwas anders. Galater 5, 22 und 23. Der Ertrag aber des Geistes ist Liebe, Freude, geordnete Zustände, Ausdauer, Freundlichkeit, ein gutes, tüchtiges, brauchbares Wesen, Glaube, Vertrauen, Sanftmut, Selbstkontrolle. Gegen diese gibt es kein Gesetz. Wieso schreibt Paulus das an die Gemeinde in Galatien? Es gibt ein Problem. Die Gemeinde ist herausgefordert von jüdischen Irrlehrern, die jetzt anfangen, den Christen, gerade denen, die nicht aus dem Judentum kommen, zu sagen, wenn du richtiger Christ sein willst, dann musst du dich beschneiden lassen, dann musst du dich an die Speisegebote halten, dann musst du dich eigentlich an all das halten, an das wir Juden uns sowieso schon seit immer halten. Und Paulus sagt, sorry, das geht so nicht. Wenn du zu Jesus kommst, dann gilt die Gnade und nicht das Gesetz. Und er fordert die Gemeinde in den Kapiteln vorher auf, sich nicht wieder unter dieses Joch des Gesetzes zu legen, sondern eben sich auf das Evangelium von Jesus zu fokussieren. Und man kann den Galaterbrief eigentlich in einem Satz zusammenfassen, der lautet, kein anderes Evangelium. Christus allein. Und in der Freiheit vom Gesetz, sagt Paulus aber, müssen wir bereit sein, uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Damit das klappt mit dem gemeinsamen Gemeindeleben, müssen wir anfangen, uns verändern zu lassen. Und so erklärt er, vom Alten Testament her, warum es wichtig ist, sich nicht mehr körperlich beschneiden zu lassen, sondern eben das Herz verändern zu lassen. Und er nimmt dann Bezug auf 5. Mose 30, wo es heißt, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Und die Früchte des Geistes, von denen hier Paulus schreibt, das sind die Charakterausbildungen, die jetzt helfen, dass das Herz sich verändert, dass der Charakter sich verändert. Und wir schauen uns heute Morgen mal so ganz kurz, ich versuche es wirklich kurz zu halten, die einzelnen Charaktereigenschaften, die der Heilige Geist bewirken möchte, an. Und wir müssen dazu im Blick haben, dass es dabei immer um die Beziehung zu Gott geht, die Beziehung zueinander und zu uns selbst geht. Es geht beim Glauben immer darum, Beziehung zu Gott zu leben zueinander und zu uns selbst. Und da ist das Erste natürlich das Wort, die Liebe. Das ist die erste Frucht, die aufgezählt wird. Das griechische Wort, das ist die Agape, das ist so das eigentlich in Gemeinden am inflationärsten gebrauchte griechische Wort, würde ich mal behaupten. Es wird oft über Agape gepredigt, es kommt 97 Mal im Neuen Testament vor, also es ist auch berechtigt, da öfter mal drüber zu sprechen. Und einige Ausleger, die sagen, es ist eben diese göttliche Liebe. Es geht eben darum, dieses Wort zu unterscheiden von den anderen zwei Worten, die es im Griechischen noch für Liebe gibt. Können wir uns in Deutsch nicht so vorstellen, wir lieben Kartoffeln und wir lieben unseren Partner, aber unsere Beziehungen zu Kartoffeln sind dann doch meistens anders als zu unserem Partner, hoffe ich zumindest bei euch. Ja, und im Griechischen wird das unterschieden. Es gibt die Philia, das ist die Bruderliebe, die Liebe unter Freunden. Es gibt Eros, das ist die erotische Liebe. Und es gibt eben Agape, die göttliche Liebe. Die Liebe um des Geliebten willen, so ist die Definition. Eine Liebe, die unabhängig von Aktion und Reaktion des anderen ist. Die also nicht wächst, weil man sich gegenseitig so toll findet und weil der andere alles so macht, wie ich das gerne hätte, sondern Liebe aufgrund der Person des anderen. Liebe um des Geliebten willen. Liebe hat heute das ein bisschen verloren in unserer heutigen Sprache, diese Kraft. Aber es ist eigentlich vom Ursprung her die stärkste Emotion eines Menschen. Liebe kann eine Mutter zu Höchstleistungen treiben für ihr Kind. Liebe sollte nach biblischen Maßstäben unabhängig davon sein, ob der mir gegenübersteht, mir nun passt oder nicht und ob der nett zu mir ist oder nicht. Das erste, Liebe. Das zweite ist die Freude. Da sage ich gar nicht viel zu, weil Freude ist eigentlich eindeutig. Wir sollen uns freuen. Und die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist so der Tonus durchs gesamte Alte und Neues Testament hindurch, dass die Bibel sagt, wenn wir uns an Gott freuen, egal wie die Umstände sind, dann ist das unsere Kraft. Und selbst für die deutschen Dichter, unter anderem für Schiller, ist Freude das göttliche Prinzip, welches alles Leben antreibt. Ich dachte, ich muss mal ein bisschen Philosophen ausgraben dafür. Und das fand ich spannend, dass selbst die deutschen Denker anerkennen, Freude ist ein göttliches Prinzip. Und der Heilige Geist, der möchte in uns diese Freude hervorbringen, die unabhängig von Umständen ist. Ein drittes, was uns begegnet ist in dem Text, sind die geordneten Zustände. Wer jetzt Luther vor sich hat oder im Kopf hat, der stolpert da über das Wort Frieden. Hier steht im Griechischen Irene, der Name Irene kommt übrigens daher, bedeutet Frieden oder Heil. Und es meint letztendlich im Kern der Bedeutung dieses Wortes ein Zustand, der geordnet ist. Und ich fand das so faszinierend. Es geht nicht einfach nur, Frieden ist irgendwie so abstrakt und wir verstehen damit, ja, es ist kein Krieg, es gibt keinen Zwiespalt. Aber Frieden meint letztendlich, es ist geordnet. Frieden meint nicht Schweigen um des lieben Friedens willen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt es manchmal in Familien und in Gemeinden dieses Phänomen, bevor ich jetzt ein Problem anspreche, schweige ich lieber, damit der Frieden gewahrt. Ich glaube, dass das gerade vom biblischen Prinzip her ein falsches Verständnis von Frieden ist. Sondern es geht hier meines Erachtens darum, dass es möglich ist, unterschiedliche Meinungen zu äußern, Dinge anzusprechen und dadurch Beziehungen wieder zu ordnen. Selbst dann, wenn ich nicht auf einen Nenner komme, trotzdem zu wissen, ich komme miteinander klar und es ist ausgesprochen und es ist geklärt. Es geht hier gerade bei der Frucht des Geistes um einen Frieden, der eben die Beziehungen ordnet, der die Finanzen ordnet, der alle Bereiche des Lebens in einen Zustand bringt, in indem die Sachen geregelt sind, indem es klar ist. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder fragen müssen, ob es in unserem Leben Bereiche gibt, wo wir wieder ordnen müssen, wo wir uns Zeit nehmen müssen, vielleicht Dinge zu klären, Beziehungen zu klären, ob zum Partner, zur Familie oder vielleicht auch zur Gemeinde oder zu Gott. Geordnete Zustände. Ein viertes, was Paulus uns nennt, ist die Ausdauer. Und da musste ich tatsächlich mal googeln, was definiert denn jetzt Ausdauer? Ich weiß, was das ist, aber ich konnte das nicht so in meine Worte greifen, dann habe ich das mal nachgegoogelt und im Duden online dann eine Definition gefunden, wo es heißt, Ausdauer ist die Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Ermüdung und oder schnelle Regenerationsfähigkeit nach einer Belastung. Sie ist die Fähigkeit, eine Leistung über einen längeren Zeitraum erbringen zu können und sich lange einer Sache widmen zu können. Ich fand das interessant. Widerstandsfähigkeit, Regenerationsfähigkeit, etwas über einen langen Zeitraum durchhalten. Das meint Ausdauer. Und da habe ich gedacht, das ist spannend für das geistliche Leben. Denn selbst wenn wir körperlich Ausdauer haben, haben wir oft keine Ausdauer, um Bibel zu lesen. Ich merke das bei mir selber, dass mir das manchmal schwerfällt, selbst wenn ich mir vornehme, ich nehme jeden Tag eine halbe Stunde Zeit und lese Bibel, dass mir da doch manchmal die Ausdauer fehlt und ich da Training brauche. Und wenn der Heilige Geist uns verändern will, dann will er uns auch Ausdauer geben für unser geistliches Leben. Dann bekommt unser geistliches Leben eine neue Dimension. Dann heißt das, dass der Heilige Geist in uns hervorbringen will, dass wir widerstandsfähig werden, wenn so verschiedene neumodische Lehren aufkommen. So wie es in Galater der Fall war. Galater gab es dann ja eben das Phänomen, dass dort ihr Lehrer aufgetreten sind, die versucht haben, die Gemeinde von dem wegzubringen, was Paulus, Timotheus und die anderen gelehrt haben. Und da brauchte es Training, Widerstandsfähigkeit, um nicht jeder Kleinigkeit, jedem neuesten Trend hinterherzurennen. Es brauchte Regenerationsfähigkeit, weil dann kamen ja so nach und nach auch die ersten Verfolgungen der Christen und du musstest dich schnell wieder erholen können, auch im Glauben, um dran zu bleiben, auch wenn es schwierig war. Und ich glaube, dass auch heute manche Situation auch am Arbeitsplatz vielleicht kommen kann, wo unser Glaube ganz schön unter Druck gerät, weil die Werte, die wir von der Bibel her leben, andere sind, als sie in mancher Firma oder auch in manchem Freundeskreis gelebt werden. Und da braucht es Widerstandsfähigkeit, Regenerationsfähigkeit, um durchzuhalten und sich danach auch wieder hinsetzen zu können und zu sagen, okay Gott, ich möchte, dass mein Glaube wieder in Form kommt. Das meint übrigens dieses neumodische Wort Resilienz. Das heißt, wenn du in so ein Schaumstoffding reindrückst und das wieder in die Form kommt, das ist Resilienz. Und das möchte der Heilige Geist in uns bewirken, wenn er uns Ausdauer geben möchte. Er möchte uns ja beständig machen in der Form, in die Jesus uns verändern möchte. Und wir müssen uns fragen, wo brauchen wir vielleicht noch so ein bisschen mehr Schaumstoff in unserem Glauben, der die Form wieder zurückbekommt, wenn wir Druck bekommen. Ein fünftes ist Freundlichkeit. Das hört sich erstmal ganz einfach an. Ich denke, die meisten von uns empfinden sich als freundliche Menschen. Ich habe zumindest recht wenig Menschen getroffen, die gesagt haben, ich bin nicht freundlich und ich möchte es auch nicht sein. Aber generell gehen wir davon aus, dass wir freundliche Menschen sind. Als ich dann herausgefunden habe, was die Bibel mit Freundlichkeit gemeint, habe ich gemerkt, ich bin nicht so freundlich, wie ich manchmal denke. Das Neue Testament übersetzt dieses Wort, was hier steht, viermal mit Güte, zweimal mit Gütigkeit und einmal mit das Gute oder halt eben mit Freundlichkeit. heute verstehen wir ja eben so einen respektvollen Umgang miteinander dahinter. Aber die Bibel meint mit Freundlichkeit das Verhalten Gottes den Menschen gegenüber. Das fand ich krass. Freundlichkeit als Verhalten Gottes den Menschen gegenüber. Und wenn ich dann gucke, wie verhält sich Gott uns Menschen gegenüber dann merke ich, so freundlich bin ich nicht. Denn die Bibel sagt, dass Jesus sein Leben gegeben hat, als wir noch seine Feinde waren. Gott behandelt den Menschen, der ihn ablehnt, der ihn verspottet, mit so viel Liebe, dass er sein Leben gibt. Und das meint die Freundlichkeit, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen, wo es die Bibel ja auch sagt. Wir sollen diese Freundlichkeit entwickeln, auch dann, wenn mein Gegenüber mich so richtig, entschuldigt das Wort, scheiße behandelt. Wenn mich die Kassiererin anmotzt, mir jemand die Vorfahrt nimmt, die Kollegin alles falsch macht und man das nacharbeiten muss oder was auch immer. Wir dürfen lernen, noch eine Schippe draufzulegen in Freundlichkeit. Ein Sechstes ist ein gutes, tüchtiges, brauchbares Wesen. Ist im Prinzip das Gleiche wie Freundlichkeit. Paulus betont das hier einfach doppelt, dass er sagt, es ist wichtig, dass man mit uns klarkommt. Wir Christen sollen keine Querköpfe sein, man soll mit uns klarkommen. Das möchte der Heilige Geist in uns bewirken, dass man mit uns zurechtkommt. Auch wenn wir vielleicht mal das ein oder andere schärfere Wort verlieren, sollen wir trotzdem Menschen sein, mit denen man was anfangen kann. Ein Siebtes ist Glauben oder Vertrauen. Das machen die Bibelübersetzungen recht unterschiedlich. Letztendlich ist es vom Griechischen egal. Glaube und Vertrauen bedeuten im Griechischen dasselbe. Und ich würde hier von vertrauensvollem Glauben sprechen. Glaube ist eine feste Überzeugung. Ein Vertrauen darauf, dass jemand zuverlässig ist. Man vertraut jemandem, weil er gezeigt hat, man kann sich auf ihn verlassen. Dass die Worte wahr sind. Ich vertraue jemandem, der zu seinem Wort steht. Und dann vertraue ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, der hat das letztes Mal schon gemacht, als er gesagt hat, er macht das. Dann kann ich beim nächsten Mal auch darauf vertrauen, dass er es tut, auch wenn er es nicht vielleicht sofort macht. Und der Heilige Geist, der möchte jetzt in uns bewirken, dass wir immer davon überzeugt sind, dass Gott zuverlässig ist und dass sein Wort wahr ist, auch dann, wenn wir manchmal noch nicht sehen, was Gott versprochen hat. Dass wir darauf vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist, auch dann, wenn sich alles andere nicht so anfühlt. Und da möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir da am Wort Gottes dranbleiben. Zwei habe ich noch, dann seid ihr mit den Einzelbetrachtungen durch. Ein Achtes, Sanftmut. Das ist so ein schönes altes Wort. Und ich habe da auch ein bisschen recherchiert, was meint dieses Wort denn? Und das Wort setzt sich zusammen aus sanft, also angenehm, und Mut, Temperament und Gemüt, sagte der Duden. Also es setzt sich zusammen aus, ich bin feinfühlig, aber ich kann mich auch durchsetzen. Es bezeichnet eigentlich so eine milde, nachsichtliche, menschliche Wesensart. Sanftmütige Menschen, die sind sehr angenehm, die hat man gerne um sich. Und ich musste dabei ein bisschen schmunzeln, weil ich musste an die Milka-Werbung denken. Ich weiß nicht, ob die noch so ist, aber die war früher, traue dich zart zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Traue dich zart zu sein in einer Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren gilt, in der es nur recht schwer fällt, einander zu verzeihen. Und der Heilige Geist, der möchte in uns bewirken, dass wir uns trauen, wieder zart zu sein. Dass wir eben nicht mit dem Ellbogen durch die Gegend gehen, sondern mit Liebe gewinnen. Und ein Letztes, das ist die Selbstkontrolle. Und es bezeichnet letztendlich nur, dass ich kontrollieren kann, was ich tue. Das griechische Wort hat hier so eine riesen Blase an Bedeutung. Das passiert beim Griechischen oft, wo wir im Deutschen ein Wort haben und wir wissen, was gemeint ist. Da lässt das griechische Wort eine Wolke von Bedeutungen zu. Und es meint hier Enthaltsamkeit, Keuschheit, Mäßigkeit. Letztendlich geht es hier bei Paulus darum, dass wir lernen, in schwierigen Situationen, in Herausforderungen die Kontenance zu behalten. So eine Gemütsruhe, gelassen zu sein, besonnen zu sein. Besonnen in Verhalten und Kommunikation. Und ich kenne so Menschen, die kriegst du nicht aus der Ruhe, wenn ihr so Peter noch im Kopf habt. Peter war so ein Mensch, den hast du, ich hab den nicht einmal schimpfen hören in den Jahren, in denen ich den kenne. Den kriegst du nicht aus der Ruhe. Oder auch Klaus Schmidt ist für mich da so ein Beispiel. Der hat nie geschimpft. Der stand immer ganz ruhig und sachlich vorne und hat dann das Fehlverhalten, was da passiert war, gesagt. Und auch wenn du nichts dafür konntest, hast du dreimal Buße getan, weil du das Gefühl hattest, der spricht so ruhig und so autoritär und so sicher, dass du einfach nicht anders konntest, als dich zu entschuldigen, auch wenn du nichts dafür konntest. Das sind so Menschen, die nicht aus der Ruhe zu bringen sind, die auch in schwierigen Situationen Dinge gelassen ansprechen können, die Dinge ansprechen können, ohne den anderen zu verletzen. Und das möchte der Heilige Geist in uns bewirken, dass wir lernen, auch dann, wenn wir in Situationen sind, die uns total aufregen, wo wir merken, wir müssen jetzt aber Dinge ansprechen, damit sie geklärt werden, dass wir das in einer Art und Weise tun können, die den anderen gewinnt und nicht verletzt. Und da schließt sich der Kreis wieder. Die Früchte, die bedingen sich alle gegenseitig. Wir brauchen Liebe, damit wir überhaupt selbstbeherrscht mit manchen Leuten umgehen können. Wir brauchen die geordneten Zustände, damit wir fähig sind, auch Dinge zu klären. Es bedingt sich alles miteinander. Und wir brauchen alle, sonst wird es einseitig. Einseitige Ernährung ist nicht gesund, also brauchen wir alle Früchte. Sie sind übernatürlichen Ursprungs. Das sagt Paulus ganz deutlich. Sie sind etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und jetzt könnte man sagen, oh, wir lehnen uns zurück und lassen mal machen. Habt ihr schon mal versucht, den Garten einfach so wachsen zu lassen? Kommt nicht so gut. Zumindest nicht, wenn man gepflegte Früchte haben möchte. Wir können unseren Teil dazu beitragen, dass die Früchte in unserem Leben wachsen. Wir können sie gießen und düngen. Bibel lesen, beten, Gemeinschaft mit anderen Christen, die sind wie Wasser und Düngemittel für die Früchte. Und so manche Reiberei zwischeneinander ist wie so eine Schere, die mal so einen verdorrten Trieb abschneidet. Ich habe zur Hochzeit eine Orchidee geschenkt bekommen vor 3 Jahren und ich bin fasziniert, dass sie noch lebt. Und meine Schwiegermutter hat gesagt, ich muss dann, wenn die verblüht sind, muss ich die alten Triebe abschneiden, damit die Kraft für die neuen Blüten da ist. Wahrscheinlich lebt sie deswegen noch, weil ich das mache. Aber das ist das letztendlich, was der Heilige Geist mit uns machen möchte. Er möchte die Dinge rausschneiden, die nicht passen, damit die Kraft da ist, dass die richtigen Früchte blühen können. Und da müssen wir einfach in dieser, so hat es Frank Patzek hier aus der Ringstraße mal gesagt, in dieser Spannung leben. Die Spannung zwischen der Heilige Geist tut und wir sind bereit, uns verändern zu lassen. Wir sind bereit, uns dem Düngemittel und dem Schleifstein, Bibel lesen, Gemeinde, Gebet auszusetzen. Alles gehört zusammen. Und wenn ihr einfach mal ganz praktisch diese Predigt zu Hause weiterarbeiten wollt, würde ich jetzt mit euch machen, wenn wir ein Hauskreis wären, aber sind wir ja heute Morgen nicht. Setzt euch mal hin und nehmt euch diese Liste der Früchte und nehmt euch mal so eine Begabung, die ihr habt, oder euren Arbeitsplatz vor und schaut mal euer Verhalten an, wie sich diese 9 Früchte in eurem Alltag zeigen. Und dann mal so zu gucken, was ist denn der Idealzustand? Wenn morgen die Kollegin wieder nervt, zu schauen, wie würde die Liebe denn reagieren? Was würde es bedeuten, mit der Freundlichkeit Gottes mit ihr umzugehen? Was braucht es, damit wir diese Beziehung geordnet leben? Und so weiter. Ich lade euch dazu ein, das mal zu machen. Ich habe das ein paar Mal jetzt gemacht und habe das auch schon einmal getestet mit einer Frauengruppe jetzt in der Zeit. Und es war spannend, zu schauen, wo muss Gott uns denn verändern lassen. Und dann heißt es einfach das, was Paulus dann 2 Verse später noch sagt im Galaterbrief. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch dem Geist folgen. Lasst uns verändern lassen und Gott folgen und uns von ihm leiten lassen. Amen.